Heute bei «Apropos» das Comeback von Donald Trump.
It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy?
Die Umfragen haben im Vorfeld ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Die Erwartungen, die sind auf beiden Seiten riesig gewesen.
Guys, we're out here waiting for Kamala. She's gonna be coming down this road any minute. And we got her supporters! Woo! Kamala! Kamala! Kamala!
Thank you very much.
Aber im Verlauf der Wahlnacht in den USA hat es dann recht eindeutig ausgesehen, nämlich tiefrot. Auch in den Staaten, die als umstritten gelten haben.
Wir schauen auf die Blue Wall und sie sind immer noch dass es möglich ist. Aber das ist, again, sehr, sehr bad news für.
Wisconsin, you can see right there, currently ahead by 30,000 votes with 99% of the vote in. Mr. Trump scoring a landmark victory as he now heads back to power, leading a politically divided nation. It is now official. CNN projects
the nächste Präsident von der USA, der heißt wieder Donald Trump.
We're going to fix our borders, we're going to fix everything about our country. We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that.
Nach einem langen, polarisierenden Wahlkampf und nach einer emotionalen Wahl bleiben viele Fragen zurück. Warum hat der Trump trotz allen Skandalen und allen Grenzüberschreitungen so viele Wählerinnen und Wähler nochmal von sich können überzeugen? Warum hat das Harris nicht geschafft? Wie lässt sich der aktuelle Wahlsieg mit 2016 vergleichen? Und was bedeutet die neue Ära Trump jetzt für die USA und für die Welt? Über alles das reden wir heute, am Tag nach der Wahl, in einer neuen Folge von «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Fabian Fellmann, einem USA-Korrespondent vom «Tagi». Hallo Fabian.
Hallo Mirja.
Fabian, magst du noch?
Ja, klar. Es ist eine wahnsinnig spannende Zeit da. Es ist nicht ganz so rausgekommen wie erwartet, aber das Resultat haben wir nicht so gedacht. Es ist spannend zu analysieren, wie das Stand gekommen ist, darüber nachzudenken, warum das Stand gekommen ist und was das jetzt heisst.
Mhm. Die Wahlnacht, du hast sie jetzt die ganze letzten 24 Stunden begleitet, die ist vorbei. Welches Bild bleibt dir?
Ich habe zwei Bilder eingebrannt. Das eine ist CNN-Studio und das andere ist das von Fox, weil das sind so die zwei Sender, die ich geschaut habe. Nein, es ist letztlich der Donald Trump.
Our country has never seen before nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president.
Er ist mitten in der Nacht auf die Bühne gegangen in Florida, in West Palm Beach. Und er ist dort gestanden mit seiner orangen Brünungscreme und man hat gesehen, wo sie aufhört, dass im Haaransatz. Und er ist am Rednerpult gestanden und hat recht ruhig und mit seinen stechenden Augen in die Kamera und ins Publikum geschaut. Und das war so ein Moment gewesen. Er hat dann eine Rede gehalten, wo er sehr versöhnlich geklungen hat. Er hat gesagt, man muss das Land jetzt heilen und wieder zusammenbringen. Aber in seinen Augen hat man gesehen, da läuft jetzt etwas. Das ist einer, der sehr zufrieden ist. Das ist einer, der weiss, was er jetzt für eine Macht überkommt. Das ist das Bild, das mir hängen geblieben ist.
For the American people that will allow us to make America great again. Oh.
Die Bilder, die kennen wir ja auch bereits sehr gut. Bald fangen zum zweiten Mal 4 Jahre Trump als Präsident an. Welches Gefühl löst das bei dir aus?
Ja, eine gewisse Anspannung und Unsicherheit. Also wir wissen nicht, was wird passieren, wenn Donald Trump jetzt nochmal Präsident wird. Er hat allerhand Zeug angekündigt, wo fatal wäre für die amerikanische Demokratie, wo fatale Folgen könnte haben für die Demokratie weltweit, auch für die Strahlkraft von dieser Demokratie. Ich glaube, man unterschätzt das manchmal ein bisschen, was das bedeutet, wie wichtig das die USA sind für demokratische Bewegungen auf der ganzen Welt. journalistisch wird es natürlich sehr, sehr spannend werden, das ist das andere. Und da hat man natürlich schon auch als Journalist, ich bin auch ausgebildeter Politikwissenschaftler, ich will nicht sagen eine Faszination, aber zumindest ein Interesse für das, was jetzt da läuft. Das ist durchaus eine sehr interessante Zeit, was wir jetzt da sehen. Es ist nicht ganz klar, was wird passieren. Einiges lässt sich schon abschätzen, anders nicht. Und das zu analysieren ist einfach etwas Interessantes. Es sind auch interessante Gedankenexperimente. Da gibt es spannende Fragen zu beantworten und darüber nachzudenken.
Sozusagen eine Operation am offenen Herz.
Ja, das ist sehr eine gute Bezeichnung für das, was jetzt da läuft. Oder? Die USA sind eine alte Demokratie, sie sind eine bewährte Demokratie und sie sind gleichzeitig eine Demokratie, die sich ständig verändert, sich ständig bewegt. Und jetzt haben wir einen Präsidenten mit einem wahnsinnigen Machtanspruch, der auch eine Machtfülle für sich in Anspruch nehmen kann, möglicherweise, die wir noch nie gesehen haben in den USA, seit dem George Washington, seit ganz am Anfang. Und das ist tatsächlich eine Operation am offenen Herz von dieser Demokratie, was da passiert.
Auf all die Folgen wollen wir jetzt in dieser Folge genauer schauen. Aber anfangen möchte ich mit dieser Wahl selber. Dass das Resultat so schnell da ist, dass wir jetzt schon über das reden können, ist das zu erwarten gewesen?
Zu erwarten nicht, aber es war eine Möglichkeit. Und es war eine Möglichkeit, wo wir uns auch darauf vorbereitet haben, journalistisch, wo wir darüber nachgedacht haben, was wir dann machen, wenn das kommt. Es war die Möglichkeit, wo wir gesagt haben, wenn es schnell geht, ist es wahrscheinlich so, dass Donald Trump einen relativ klaren Sieg einfährt. Das ist dann auch passiert. Kurz nach dem Morgen um 2 ist es so ziemlich sicher gewesen, dass er die Wahl würde gewinnen. Das war das eine Szenario, wo es eben einfach überall rot aussieht auf der Karte.
It is now official. CNN projects that Donald Trump has been elected president, defeating Vice President Kamala Harris and making a political comeback unlike any in modern American politics. Now we can make this projection now.
Wenn man den Sieg ein bisschen genauer anschaut, das heißt überall auf der Karte, wo hat denn der Trump genau gewonnen?
Genau, überall auf der Karte ist natürlich letztlich nicht rot gewesen. Es hat die üblichen blauen Staaten gegeben, wo Harris gewonnen hat. Aber wenn man schaut, wo hat der Trump gewonnen? Wo hat er mehr Stimmen geholt? Wo haben die Demokraten schlechter abgeschnitten als vor 4 Jahren? Dann sind das alle Staaten, mit Ausnahme von 2, Utah und Washington an der Westküste. Alle anderen Staaten haben die Republikaner mehrere Prozentpunkte Zustimmung zugelegt. Donald Trump hat seine Werte von 2020 übertroffen. Er hat dann schon rekordhöhe Stimmenzahlen gehabt. Es hat ihm aber nicht gelangt, weil Joe Biden noch mehr gehabt hat. Und Kamala Harris im Unterschied ist hinter den Zahlen von Joe Biden zurückgelegen. In der Differenz gibt ihm das eben den deutlichen Sieg von Donald Trump.
Wie erklärst du dir den deutlichen Sieg? Was hat den Ausschlag gegeben?
Es gibt einerseits mal den Sockel der treuen Trump-Anhänger. Über den haben wir viel geredet in den letzten Monaten. Das war auch bei den Vorwahlen der, der entschieden hat. Das sind die MAGA-Leute, die ganz Überzeugten. Das sind 35%. Mit dem kommt man aber nicht auf eine Mehrheit. Und jetzt kann man lange analysieren, wo genau, und das werden wir auch noch, wo genau die Mehrheiten herkommen. Letztlich war entscheidend, dass die Leute das Gefühl hatten, dass sie einen Wechsel wollen, dass sie mit der Regierung Biden, Harris nicht zufrieden sind, dass sie etwas Neues wollen. Und jetzt war die Frage, von wem erwartet es etwas Neues? Von der Harris allein oder vom Trump allein? Und offenbar haben die Leute eher das Gefühl gehabt, dass der Trump allein einen Wandel darstellt, dass das etwas Neues bringt und dass sie von ihm vor allem wirtschaftlich bessere Chancen bekommen, dass unter ihm die Löhne stärker steigen, dass unter ihm die Teuerung zurückgeht, dass unter ihm das Benzin wieder billiger wird.
Du sagst, es haben auch Leute müssen für den Trump stimmen, die nicht eingefleischte Trump-Fans sind, sozusagen. 2016, bis im ersten Wahlsieg, war er ja sozusagen noch ein unbeschriebenes Blatt gewesen als Präsidentschaftskandidat. Jetzt wissen die Wählerinnen und Wähler recht genau, was auf sie zukommt. Also er legt wenig Wert auf die demokratischen Institutionen. Er ist mehrfach verurteilt, er ist immer wieder sehr sexistisch, auftreten rassistisch. Die Frage, die sich ja immer wieder stellt, ist, warum schadet ihm das nicht? Warum wählen ihn die Leute trotzdem?
Das ist eine Frage, die man immer wieder darüber nachdenken muss. Und eigentlich ist die Antwort darauf sehr einfach. Ich habe eine Frau angetroffen im Flugzeug. Sie hat Angela geheissen, ist Anfang 60 gewesen, Afroamerikanerin. und überzeugte Demokratin. Und sie hat gesagt, sie hätte Donald Trump in der Show «The Apprentice» gesehen. Sie hat jede Folge davon gesehen. Er sei einfach ein interessanter, angenehmer Typ gewesen. Sie müsse immer wieder lachen, wenn sie ihn sehe. Der Donald Trump löst bei Leuten so ein Gefühl aus. Er ist ein Schauspieler. Er wird nicht wahrgenommen als jemand, den man muss ernst nehmen im Sinne von jedes Wort, das er sagt. Aber als Person muss man ernst nehmen. Das ist das eine. Dann Nummer zwei ist, alle Politiker sind korrupt. Das ist eine Auffassung, die sehr viele Amerikaner teilen. Man hat letztlich nur die Auswahl zwischen zwei schlechten Optionen. Also wählt man die weniger schlechte. Und dann die Frage, die entscheidende Frage letztlich für die Mehrheit ist, wem traut man zu, dass sich das Portemonnaie besser füllt? Und das ist da eindeutig der Donald Trump gewesen, gerade bei Leuten, die nicht einen höheren Bildungsabschluss haben, Leute, die in tieferen Lohnsegmenten arbeiten, die haben sich von ihm versprochen, dass er Preise wird senken, die haben sich von ihm versprochen, dass er Fabrikarbeitsplätze zurückbringt, dass sie bessere Beschäftigungschancen haben und die haben sich von ihm versprochen, dass er Ausländer, Immigranten draussen behaltet, die sie als Konkurrenz auf dem Arbeitsplatz verstehen. Das hat den Ausschlag gegeben, dass Donald Trump gewählt worden ist.
Fabian, wenn wir jetzt mal noch die andere Seite anschauen und sozusagen die Gegenfrage stellen, warum ist es Harris nicht gelungen, genug Wählerinnen und Wähler zu überzeugen? Warum hat sie am Ende verloren?
Das ist eine interessante Frage, oder? Also Kamala Harris hat gegen 2 Milliarden Dollar in der Wahlkampfkasse gehabt, mit dem zugewandten Packs, also den Spendengefäß. Etwa 50% mehr als Donald Trump. Also am Geld kann es nicht gelegen haben. Kamala Harris hat ein professionelles Team gehabt. Die haben eine sehr gute Kampagne gemacht, grundsätzlich mit Werbevideos am Fernsehen. Sie haben Donald Trump in den sozialen Medien absolut an die Wand gespielt, eigentlich mit Werbungen und Auftritt. Sie hat Unterstützung gehabt von sehr vielen Künstlern. Wir haben sehr viel über Taylor Swift zum Beispiel geredet. Ich habe letztlich das Gefühl, dass sie es nicht ganz geschafft hat, die Verbindung herzustellen zu den einfachen Leuten. Ich habe das Gefühl, dass ihre die Kampagne letztlich ein bisschen geschadet hat. Selbst die Unterstützung von diesen Stars, das hat sie in eine Sphäre bewegt, wo sie nicht als einfache Person überkommen ist. Dazu kommt noch, dass Leute sich gefragt haben, wer sie eigentlich ist. Kamala Harris hat schon eine lange politische Karriere. Man kann wissen, wer sie ist, wenn man das will. Aber sie hat vor 4 Jahren, wo sie auch schon wollte, für Präsidentschaft zu kandidieren, hat sie zum Teil linkere, andere Positionen eingenommen, als sie jetzt eingenommen hat. Und sie hat nicht sehr gut erklärt und nicht sehr schlüssig erklärt und vor allem nicht häufig genug erklärt, warum sie die Positionen gewechselt hat, sondern hat gesagt, ich habe die Position gewechselt, Punkt. Das haben die Leute so verstanden, dass sie die Frau nicht ganz kennen, nicht ganz können greifen. Und letztlich ist es Donald Trump gelungen, sie als zu linke, zu radikale Kalifornierin darzustellen mit Negativwerbung. Das haben wir sehr gut nachweisen und gesehen. Ihm ist es gelungen, dass sie in die Ecke zu stellen und sie hat es nicht geschafft, sich aus dieser Ecke letztlich glaubhaft zu befreien.
Es gibt ja auch eine andere Diskussion, die jetzt im Nachgang zu dieser Wahl losgegangen ist, nämlich die nach der Frage vom Geschlecht. Der ganze Wahlkampf ist ja oft auch als Kampf der Geschlechter gelesen worden. Viele vergleichen den aktuellen Wahltag auch mit 2016. Damals hat mit der Hillary Clinton auch eine Frau gegen den Donald Trump verloren. Eben gegen den Trump, der immer wieder mit Sexismus auffällt, der auch mehrere Übergriffe auf Frauen gemacht haben soll. Welche Rolle hat es in deiner Einschätzung in der amerikanischen Bevölkerung gespielt, dass die beiden Kandidatinnen Frauen gewesen sind?
Hillary Clinton hat es mehr von den Volksstimmen erreicht. Und Kamala Harris war etwa auf ihrem Niveau gewesen, aber Donald Trump hat sehr viel mehr Stimmen erreicht. Donald Trump hat es geschafft, sehr viel mehr Leute zu mobilisieren. Selbstverständlich spielt Sexismus eine Rolle. Das ist einer der Gründe, der dort hineinfließt. Ist er der Entscheidende gewesen? Wenn man anschaut, dass Hillary Clinton das Volksmehr hatte, ist die These einigermaßen schwierig aufrechtzuerhalten. Ich glaube tatsächlich, dass man es weniger die Erklärung auf der Seite von Kamala Harris und ihrem Geschlecht muss suchen, als vielmehr auf der Seite von Donald Trump. Was durchaus aber eine Frage ist, wir haben gesehen, dass zum Beispiel afroamerikanische Männer nicht in wahnsinnig grossen Mengen, aber doch, sie sind mehr zum Donald Trump übergewechselt. Wir haben es auch bei Latinos gesehen, vor allem bei Männern mit lateinamerikanischem Hintergrund, dass die überdurchschnittlich zu Donald Trump gewählt haben. Wir haben es gerade bei jungen Männern gesehen, dass sie überdurchschnittlich zu Donald Trump gewählt haben. Also es hat durchaus eine Geschlechterkomponente drin. es hat zum Teil damit zu tun, dass in den USA die Männer das Gefühl haben, dass sie schlechtere Berufschancen haben. Wir haben an den Universitäten in den USA, sind die Frauen sehr stark übervertreten. Frauen holen bei den Löhnen stark auf, überholen zum Teil in gewissen Altersschichten die Männer auch. Dort gibt es durchaus so ein ganzes Thema, ob man das mit einem einfachen Wort Sexismus gegen Frauen nachher kann erklären kann. Bin ich nicht ganz sicher, aber ganz sicher haben Gender-Rollen das Verständnis von was ist ein Mann, was ist eine Frau, in welchem Verhältnis stehen die zueinander, das hat ganz sicher eine Rolle gespielt in dem Wahlkampf.
Welche Rolle hat denn sozusagen der grosse Mann im Hintergrund, nämlich der Joe Biden, für die Niederlage gespielt von der Kamala Harris?
Der grosse Mann oder der zitterige Mann vielleicht schon fast. Nein, das ist jetzt ein bisschen niederträchtig. Der Joe Biden hat einen Anteil daran gehabt. Der Joe Biden hat das Gefühl gehabt, er müsse nochmal antreten, er sei der Einzige, der Donald Trump kann besiegen. Das hat die Partei nachher in die Situation gebracht, dass man dann plötzlich überhastet die Kandidatin wechseln musste. Kamala Harris ist im Vorwurf ausgesetzt worden, dass sie sich ja gar nicht in einer demokratischen Ausmarchung müssen durchsetzen, sondern quasi von der Parteielite eingesetzt worden sei. Da hat man ihren auch ein bisschen Unrecht da. Und es hat vor allem auch die Partei, habe ich das Gefühl, die Chance beraubt, auf die Durchführung zu gehen mit der Basis, zu merken, wo denen, welche Themen das denen unter den Nägeln brennen. Man hat gesehen, dass die Einwanderung ein grosses Thema wird sein. Die Demokraten haben das Thema zu lange vor sich hergeschoben, in der Meinung, das löse sich dann schon. Man hat auch gewusst, dass teuerung ein Problem wird sein und die Demokraten haben auch jetzt lange keine Umgang damit gefunden, wo die Leute verstanden haben, was damit gemeint ist. Joe Biden hat immer gesagt, die Leute verstehen einfach nicht, dass sie eigentlich mehr Geld im Portemonnaie haben. Das ist nicht die geschickteste Strategie, um den Leuten zu sagen, dass sie nicht rauskommen. Dadurch hat Joe Biden halt tatsächlich einfach eine frühe Erneuerung von der Partei und Auffrischung von der Partei und von der Kandidatur verhindert. Und es ist, er hat Donald Trump vor 4 Jahren von der Macht weggebracht, hat die Rettung von der Demokratie als sein Vermächtnis gesehen. Und jetzt hat er dazu beigetragen, dass der gleiche Donald Trump nochmal an die Macht zurückkommt. Das muss ihm auch persönlich wahnsinnig zu denken geben.
Fabian, wenn man den Wahlkampf anschaut und vor allem die Strategie von Donald Trump, dann ist die ja außergewöhnlich düster gewesen. Immer wieder ist so das Gefühl appelliert worden, dass es mit den USA den Bach abgeht, dass sie quasi schon so fast am Abgrund steht, ein bisschen zugespitzt gesagt. Hat man auch unterschätzt, wie sehr das zu der Gefühlslage von vielen Menschen passt?
Ja, das hat man unterschätzt. Man muss schon sagen, die Inflation, Teuerung, die man hatte, 9% und mehr, das ist etwas, was die Leute mit tiefen Löhnen besonders stark trifft. Und selbst wenn denen ihre Reallöhne steigen, wenn sie nach der plötzlichen Eierkarton für $7 müssen kaufen, für $8 müssen kaufen, statt für $3, dann haben die Leute das Problem. Und das hat man nicht gleich, wenn man aus den privilegierten Schichten ist, die hohe Löhne haben, die sich ein eigenes Haus leisten können, die auch die Mieten nicht zahlen müssen. Und ich glaube, dort hat es tatsächlich einfach eine gewisse Disconnect, eine gewisse Entkopplung gegeben zwischen den Parteieliten der Demokraten und dem einfachen Fussvolk. Natürlich ist der Milliardär Donald Trump auch nicht ein einfacher Mensch, aber er schafft es halt genau, sich so zu verkaufen, dass er die einfachen Leute versteht. Er redet auch viel eine einfachere Sprache als Kamala Harris. Er versteht es besser, die Leute dort abzuholen, wo sie sind.
Fabian, schauen wir noch darauf, was die neue Ära Trump sozusagen für Amerika bedeutet. Er hat im Wahlkampf ja eine ganze Reihe von recht radikalen politischen Vorschlägen formuliert, also zum Beispiel die Deportation von Ausländerinnen und Ausländern, die Zölle auf importierte Waren, eben das Ende vom Ukraine-Krieg. Viele vermuten auch, dass die Rechte von Frauen noch mehr werden gefährdet sein. Welche politischen Projekte wird Trump aus heutiger Sicht vermutlich priorisieren?
Also Zölle gegenüber China, das wird eines von seinen Hauptthemen sein und die Beendigung des Krieges in der Ukraine auch. Der Volodymyr Zelensky, der Präsident der Ukraine, hat auch bereits ihm geschrieben auf X und gratuliert und gesagt, er freue sich jetzt mit dem Trump zusammen, das voranzubringen. Er muss da wahrscheinlich gute Miene machen zum bösen Spiel, weil das ist ein Frieden, der auf Kosten der Ukraine wird gehen, ohne Zweifel. Das sind sicher mal die zwei grossen Projekte. Er hat den Amerikanern versprochen, dass die USA sich nicht mehr in die fremde Händel einmischen oder nicht mehr so fest, dass nicht mehr so viel Geld ins Ausland fließen. Das ist der Teil Ukraine. Und er hat den Amerikanern versprochen, dass er die Arbeitsplätze wieder heimbringen will. Das sind Zölle gegen China, wo viele Fabriken aus den USA abgewandert sind.
Jetzt hat auch der Kongress voraussichtlich nach diesen Wahlen eine republikanische Mehrheit. Im Senat ist das schon sicher der Fall. Wird es das am Trump einfacher machen, seine politischen Projekte voranzutreiben?
Ganz sicher, oder? Also alle Gesetzesvorschläge, das ganze Budget vom Staat, das wird alles durch die zwei Kammern gehen. Es muss sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat angenommen werden. Das heisst, wenn die Republikaner in beiden Kammern die Mehrheit haben, im Senat ist das schon sicher, im Repräsentantenhaus warten wir auf das Resultat. Wenn sie beide Kammern die Mehrheit haben, kann Donald Trump sehr viel einfacher durchregieren. Wenn die Demokraten allenfalls im Repräsentantenhaus die Mehrheit behalten können, können sie hingegen sehr vieles blockieren, was Trump würde machen, indem sie Beschlüsse nicht fassen.
Wir haben ja im Vorfeld von diesen Wahlen schon über das Project 2025 geredet, also der Plan aus Trump näher kreisen, um quasi die gesamte Regierung und Verwaltung auf republikanische Linie zu bringen. Wird auch das uns jetzt in nächster Zukunft wieder beschäftigen?
Es ist davon ausgegangen, dass Donald Trump mit dem Plan wieder operieren. Das ist auch ein Plan, der möglichst die Macht vom Präsidenten ausdehnt und ihn dazu auffordert, alle legalen Grenzen auszuloten, um seine Macht zu vergrössern. Und das ist ganz nach dem Geschmack von Donald Trump. Er hat sich nie gross um Regeln geschert. Das ist auch etwas, was ihm viele Leute verzeiht. Das erwartet zum Teil sogar von ihm. Dass er eben ein Regelbrecher ist, einer, der die Szene ein bisschen aufmischt. Das Problematische daran ist, dass Donald Trump jetzt das zweite Mal Präsident wird. Das heisst, er kennt das ganze Spiel schon. Das heisst, wenn er sein Kabinett wird besetzen, wenn er seine Juristen ins Weiße Haus holt, die haben zum Teil offizielle Funktionen, die müssen ihn beraten, die müssen ihn aber auch bremsen. Er wird sich Leute holen, die ihn eben nicht bremsen. Er wird sich Leute holen, die Kopfnicker sind. Er wird sich Leute holen, die sich ihm nicht in den Weg stellen. Das heisst, man hat dann einen Präsidenten, der regelrecht entfesselt ist. Darauf aufkommt noch, dass der Supreme Court kürzlich ein weitreichendes Leiturteil gefällt hat. Es hat nämlich gesagt, dass der Präsident für alles, was er im Amt macht, nicht strafrechtlich verfolgt werden kann. Das heisst, der Trump kann illegale Sachen machen, ohne dass er befürchten muss, dass er für das zur Verantwortung gezogen wird von den Gerichten. Und das ist ein Mann, der keine Grenzen der Macht kennt, der sowieso sich noch nie hat an Grenzen der Macht halten wollte. Das ist ja genau der Grund, warum man sich Sorgen machen muss um die amerikanische Demokratie.
Wenn ich dir so zulasse, dann stellt sich mir die Frage, welches Gegengewicht gibt es denn sozusagen noch in der amerikanischen Politik?
Es gibt zum einen Zivilgesellschaft. Wir haben auch zum Beispiel in der ganzen Verwaltung, der Trump will dort ein bisschen aufräumen, aber die Leute sind doch grundsätzlich noch dem Gesetz verpflichtet. Das gilt auch für die Armee. Die leisten den Eid auf Verfassung und auf Gesetz. Das heisst, sie sind gehalten, sich an dem zu orientieren. Wir haben alle States, die sehr viel Macht haben. Das sind 50. In den USA ist sehr viel Macht nicht in Washington konzentriert, sondern draussen dezentral. Und dann haben wir letztlich Zivilgesellschaft. Die Leute, die auf die Straße gehen, die Leute, die ihm auf die Finger schauen, die Leute, die ihn können, Anwälte, NGOs. Das wären wahrscheinlich hektische 4 Jahre, beziehungsweise vielleicht sogar nur 2, weil in 2 Jahren wird bereits das House of Representatives, das Repräsentantenhaus, wieder neu gewählt. Und wenn die Amerikaner finden, sie haben übersteuert, haben sie dann bereit, die nächste Gelegenheit zum Gegensteuer geben und den Demokraten eine Mehrheit zu geben und Donald Trump wieder ein bisschen einzuengen in seiner Macht.
Was bedeutet denn der Sieg von Donald Trump in der aktuellen Weltlage mit mehreren grossen Kriegen in der Ukraine im Nahen Osten? Was ist da zu erwarten?
Der Donald Trump verspricht eine schnelle Beruhigung. Wie realistisch das ist, hat man gerade in Israel gesehen. Am Abend vor der Wahl hat Benjamin Netanyahu noch seinen Kriegsminister entlassen. Sein Verteidigungsminister war einer der wenigen, der ihm noch gegengehabt hat und ihn gemässigt hat. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass es zuerst mal eine rechte Eskalation gibt, zumindest im Nahen Osten, weil der Donald Trump sich wird Eisern hinter Israel stellen, noch viel stärker, als es Joe Biden schon gemacht hat. In der Ukraine verspricht Donald Trump, dass er einen Frieden innerhalb von 24 Stunden werde herbeiführen. alle, die etwas von dem Thema verstehen, gehen davon aus, dass das heisst, dass es auf Kosten von der Ukraine geht, dass der Wladimir Putin seine Kriegsziele wird eher erreichen, dann näher kommt, dass Russland mit dem Ruhe bekommt, um weiter aufrüsten und dass es für Europa sehr schnell wieder noch viel ungemütlicher werden kann.
Was sie die Wahlen gezeigt haben, das ist auch so eine Polarisierung von der amerikanischen Gesellschaft. Auch das hat man immer wieder gesehen in den letzten Wochen und Monaten. Wie wird das jetzt unter dem Trump weitergehen?
Ja, zuerst mal war seine Botschaft in der Nacht, dass er ein Land wieder zusammenführen will und die ganzen Spaltungen beenden von den letzten 4 Jahren.
And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that.
Da nehme ich ihm ehrlich gesagt kein Wort ab. Also, da kann man einfach die erste Amtszeit anschauen, wie er es dort gemacht hat. Sein Stil ist es zu spalten, wenn er das Gefühl hat, dass ihm das nützt. Und das wird er auch weiterhin machen. Das ist auch etwas, was mich immer wieder erstaunt und umtreibt ein bisschen. Republikaner und Demokraten leben wirklich in weitgehend parallelen Welten. Sie lesen nicht die gleichen Zeitungen. Es liest sowieso niemand Zeitung da. Sie schauen nicht die gleichen Fernsehsender. Sie folgen nicht den gleichen Kanälen in den sozialen Medien. Die kommen mit ganz anderen Informationen über. Die können zum Teil gar nicht miteinander reden, weil sie gar nicht das Gleiche als Fakt anschauen. Es fehlt wie eine gemeinsame Erlebniswelt, einen gemeinsamen Referenzrahmen, der es überhaupt erlaubt, irgendeinen Kompromiss zu finden.
Der Wahlsieg von Donald Trump, was bedeutet der für dich als USA-Korrespondent?
Etwas, was mir durchaus Sorgen macht, nicht für mich persönlich als USA-Korrespondent, aber einfach für die Medien in den USA, ist, der Donald Trump hat angekündigt, er werde Millionen von Leuten ausschaffen. Das ist eine logistische Grossübung, wo man zu Recht zweifeln, ob ihm die wird gelingen. Was ihm aber sehr einfach kann gelingen, ist, dass er andere Drohungen wahrmacht. Er kann politische Gegner vor Gericht stellen, das hat Liz Cheney zum Beispiel angedroht, eine Republikanerin, die sich gegen ihn gewendet hat. Er kann Fernsehlizenzen nicht verlängern. Das ist etwas, was er im Fernsehsender CBS angedroht hat. Für mich persönlich wird es die Frage sein, ob ich noch Zugang wieder habe zum Weißen Haus, in welcher Form. Zu den Trump-Kampagnenanlässen haben wir ausländische Korrespondenten eigentlich nie Zutritt bekommen mit Presseakkreditierungen, anders als der Kamala Harris ihren Anlass. Also unsere Arbeit könnte durchaus schwieriger werden. Gleichzeitig, was man schon auch muss sehen, ist, Donald Trump ist eine Person, die extrem interessiert. Mit der ganzen Unsicherheit, die er wird bringen, wird der Bedarf nach Informationen steigen, wird der Bedarf nach zuverlässigen Informationen und Einschätzungen aus den USA steigen. Insofern bestätigt das auch, wie wichtig dass der Journalistenjob ist, wie wichtig dass es eben auch ist, Korrespondenten zu haben in der Welt, die vor Ort sind und das genauer können mitverfolgen und das können übersetzen, was da passiert in den USA unter dem Donald Trump. Das heisst, meine Arbeit wird ganz sicher nicht langweiliger werden.
Entsprechend wird uns auch das Thema sicher weiter beschäftigen. Danke vielmals, Fabian, für die heutigen Einordnungen.
Danke dir, Mirja.
Wer sich noch mehr möchte mit dieser Wahl auseinandersetzen, wir beleuchten die noch aus verschiedenen Perspektiven in unseren verschiedenen Podcast-Formaten. Ich kann sehr empfehlen, noch den Podcast «Alles klar Amerika» zu hören mit einer vertieften Analyse der Resultate dieser Wahl. Der ist jetzt online und auch im Feed von «Apropos». Morgen wird der Podcast «Tagesanzeigerin» sich aus einer weiblichen Perspektive mit der Frage auseinandersetzen, welche Rolle das Geschlecht bei dieser Wahl gespielt hat. Und am Freitag schließlich der Inland-Podcast «Politbüro» mit der Frage, was die Wahl von Donald Trump für die Schweiz und für die Sicherheitslage in Europa bedeutet. Alle aktuellen Updates und Informationen und Analysen findet ihr bei uns auf der Webseite und in der App. Und wer sagt, er möchte sich lieber gar nicht mit dem auseinandersetzen und sich mit anderen Themen befassen. Für den gibt es noch einen kleinen Hinweis zum Schluss. Zwei von unseren Podcasts kann man nämlich das Wochenende live hören, gratis in Zürich am Podcast Festival im Kino Frame. Und zwar der True Crime Podcast «Unter Verdacht» am 11 Uhr am Morgen und der Podcast «Tagesanzeigerin» am 3:30 am Nachmittag, beides am Samstag. Und Tickets bekommt ihr gratis über den Link im Episodenbeschreib. Das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mira Gabatuller. Ich habe geredet mit dem USA-Korrespondent, mit dem Fabian Fellmann. Und die Folge produziert hat Laura Bachmann. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao miteinander.